Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Kultur der Podcast. Heute mit Dirk Fenske und Markus Kuslinski. Folge 30, Lazarus. Ja, wir sind mal wieder da nach längerer Pause. Mein Name ist Markus Kuslinski, mir gegenüber sitzt der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, vielen Dank für die wie immer wundervolle Ankündigung.
Es ist eine längere Pause und die war auch nötig, weil wir uns heute in die Folge 30 begeben, die den Namen Lazarus trägt und dementsprechend in einen neuen Zyklus der ganzen Sache gehen. Wir haben Nachrichten bekommen von einigen Leuten, die waren da nicht so begeistert von diesem Zyklus. Wir haben das schon mal angesprochen und wir haben ja trotzdem gesagt, wir machen es. Und genau mit dieser Folge werden wir heute, und wir werden uns alle Mühe geben, in diese Folgen, die ja anscheinend nicht so beliebt sind, eine gewisse, ja, interessante Seite reinzubringen, oder?
Wir geben uns alle Mühe, dies zu tun, ja. Ja,
Dirk sieht sehr zuversichtlich aus und das freut mich
immer. Ich bin da eigentlich auch relativ zuversichtlich. Für mich ist das wie, das ist so ein bisschen wie Genesis mit Peter Gabriel und Genesis ohne Peter Gabriel. Es sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge und man darf sie nicht miteinander vergleichen. Aber sie sind beidermaßen, haben sie schon irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Vielleicht ist es nicht beides ganz so legendär wie Genesis vor und nachher, aber wir werden schon da die eine oder andere positive Seite rauszukitzeln
wissen. Also ich habe eben da doch zwischen Offenbarung 23 und Genesis versus mit Peter und ohne Peter Gabriel eine gewisse Fallhöhe gesehen. Aber die ist schön. Die hat viel Schönes. Das ist gut. Wir werden jetzt ganz gelassen einsteigen und ich habe mir vorgenommen, wir werden das einfach so machen, dass wir uns mit so einer kleinen Zusammenfassung da reinfinden.
Los geht's.
Folge 30. Lazarus. Verzerrtes Stimmgewirr, gefangen in einem Echo. Wir befinden uns in einer hektischen Szene. Man kann mehrere Personen identifizieren, sogar einige Stimmen kommen uns bekannt vor. Dann wird uns klar, wir stecken mitten in einer Befreiungsaktion. Eine Gruppe Menschen dringen in einen lärmdurchfluteten Raum ein, um eine Person zu befreien, die sie erst vor Ort erkennen. Es handelt sich um eine Person, die mittlerweile für tot erklärt wurde. Einer aus dem Befreiungskommando geht an einen herumstehenden PC und versucht, weitere Informationen über den Aufenthaltsort zu bekommen, wodurch er ungeplant einen Selbstzerstörungsmechanismus in Gang setzt, der zur Verbrennung des gesamten Raumes führt. Im letzten Moment kann die Person befreit werden und in einem grünen Trabi mit den Befreiern entkommen und wird in eine abhörsichere Wohnung nach Berlin-Kreuzberg verbracht. Diese Person ist der bisher verschwundene Tom Baumann, ein ehemaliger Krankenpfleger und Rettungssanitäter. Seine Befreier sind eine Truppe aus Informatikern, Psychotherapeuten und Ex-Agenten. Wie das zusammenhängt, dazu kommen wir später. Tom hat wenig Erinnerungen an sein bisheriges Leben. Nun geht es darum, diese Lücke zu füllen und den Toten wieder zurück in sein Leben zu führen. Ja, so geht die ganze Sache los. Und da sind wir in Folge 30. Und wie gesagt, wird aufmerksame Hörer, die in die Folge reinhören, denen kommt ein bisschen was bekannt vor, nämlich die Stimmen.
Vor allem die Stimmen. Das wirkt am Anfang erstmal so ein bisschen verwirrend, vor allem wenn man um diesen Bruch zwischen Folge 29 und 30 nicht weiß. So wie ich einst. Denn der liebe Produktmanager Markus hat mich da vollständig reinlaufen lassen, ohne mir irgendwie großartig vorher. Ich wusste, dass irgendwann mal irgendetwas passiert, aber nicht wann und vor allem nicht so fix. Das heißt, ich habe also erstmal 10 Minuten lang versucht, das Ganze irgendwie in das alte Weltbild von Offenbarung 23 reinzubasteln. Die Stimmen kennen wir alle, ja. Das heißt, Kim Schmidtke, Dietmar Wunder, David Nathan, T-Rex und auch Marie Bierstedt und es sind viele, viele bekannte Stimmen dabei. Eben auch von Protagonisten und es werden dann andere Namen genannt und ich bin da erstmal echt gestolpert und ich habe irgendwie versucht in meinem Kopf in dieser Zeit, in den ersten 10 Minuten zu versuchen, irgendetwas zurechtzuspinnen, was da jetzt passiert ist, dass die plötzlich alle andere Namen benutzen und wie kommt das eigentlich?
Und ja genau, das kommt eigentlich nur dadurch und das ist relativ unspektakulär, weil der Autor Jan Gaspar ausgestiegen ist. Und es gibt einen neuen Handlungsstrang und man hat andere Autoren genommen und man hat in diesem Bruch, um eine rechtliche Auseinandersetzung zu vermeiden, einfach eine neue Geschichte gestrickt. Jetzt hat man mit diesem Setting sich einen neuen Weg überlegt, der, man kann sagen, unterhaltsam ist. Das ist ja durchaus. Ja. Manchmal auf eine andere Art, als wir es erwarten für eine Agentengeschichte, manchmal auch auf eine sehr, sehr, sehr lustige Art. Aber man merkt doch, dass die Stimmen und unsere Sprecher, die wir mittlerweile sehr nach 30 Folgen zu schätzen gelernt haben oder 29 Folgen schätzen gelernt haben, dass die doch eine Menge Leistung da reinbringen und noch ganz schön die Sache abfedern. Da kommen wir noch später zu, was ich damit meine.
Ja, also mit einem kompletten Bruch des Sprechercasts, denke ich, hätte man noch mehr Leute verloren.
Auf jeden Fall. Da wär das Ding auch ganz schnell tot gewesen. Man muss dazu sagen, die Idee einzusteigen in die Folge 30 und sie Lazarus zu nennen, hat natürlich was sehr Schönes, weil Lazarus, Auferweckung von den Toten und so weiter, die Lazarus-Schale. Eine schöne Geschichte, wer es mal lesen will. Wir werden da gar nicht jetzt so ganz tief drauf eingehen.
Sollte man auch nicht, denn es gibt ja im biblischen Sinne zwei Lazari, sagt man dann Lazaris, die Mehrzahl von Lazarus.
Lazarusse?
Ja, Lazarusse. Einmal
gibt es halt nichts mit Russe machen, aber das.
Einmal gibt es den Herrn, den der Heiland selbst von den Toten wieder erweckt hat. Und dann gab es da noch in einem anderen Evangelium, ich glaube im Lukas-Evangelium, aber keine Ahnung. Da gibt es noch den armen Lazarus, einen Bettler.
Ja.
Aber natürlich ist das was größtenteils zur Bekanntheit erlangt, ist der von den Toten wieder Auferstandene, was ja auch hier ganz wunderbar hineinpasst. Und auch die Wissenschaft hat das sich ja mittlerweile zu eigen gemacht. Es gibt den sogenannten Lazarus-Effekt in der Biologie, der beschreibt, dass ausgestorben gewähnte Tierarten, wenn die dann doch wieder auftauchen, das bezeichnet man dort als Lazarus-Effekt.
Und hier ist es halt auch so, dass eine Person, nämlich dieser Tom Baumann, der mit der Stimme von Tron respektive, jetzt bin ich gerade raus.
Nein, du meinst Georg.
Genau, Benjamin Völz, ausgestattet ist und auch diese Rolle, aber ganz anders. Aber
warte mal, habe ich jetzt irgendwie was, habe ich was falsch?
David Nathan.
David Nathan.
David Nathan.
Ist nicht Völz, genau.
Entschuldige. Und der mit dieser Stimme aber plötzlich kein Geheimagent mehr ist oder auch kein Wirtschaftsinformatikstudent oder er ist plötzlich ehemaliger Krankenpfleger.
Rettungssanitäter.
Wir erfahren eine ziemlich wilde Story und ich würde mal sagen, hättest du jetzt was dagegen, wenn wir kurz mal die so ein paar Stationen abklappern?
Ja, das sollten wir unbedingt machen, weil diese erste Folge bietet ja eigentlich noch gar nicht so viel Inhalt, abgesehen von dem Storyplot, den du gerade so kurz und knackig zusammengefasst hast.
Und die ist auch nur dazu da, glaube ich, die Standorte und die Personen.
Richtig, es werden neue Personen, neue Charaktere vorgestellt und es werden neue Kult- und Standorte werden einfach etabliert in dieser Folge.
Im Grunde ist diese Folge der alte Ottowitz, Telefonbuch, scheiß Handlung, aber Wahnsinnsbesetzung. Und
ja.
Also hier ist es auch wieder so. Und also wir kommen kurz mal eine Sache mal kurz abgeklappert. Die ganze Ankunft, man holt diesen Menschen da raus, den Tom Baumann, und man verbringt ihn in eine sogenannte abhörsichere Wohnung. Wie man eine Wohnung abhörsicher macht, da habe ich noch meine Zweifel. Aber das ist eine andere Geschichte. Und man verbringt ihn in die Ritterstraße 13. Man verbringt ihn in die Ritterstraße 13 in Kreuzberg. Das ist ein bekanntes Haus mit Hinterhöfen. Ich kenne es sogar. Da ist unten so ein bisschen so Ladenzeilen drin und das sind so hochdeckige Wohnungen und so. Das ist also sehr schön gelegen in Kreuzberg. Und da verbringt man hin, diese Wohnung ist angeblich abhörsicher. Und dort ist die Dependance der sogenannten, und später werden sie so genannt, 3B. Das ist nämlich dann Florian Bogner, Pia Baumann. Dazu kommen wir gleich
wieder. Pia van Beusen.
Pia van Beusen.
Und Tom Baumann.
Und Tom Baumann. Eigentlich habe ich dich als Korrektiv, das ist sehr gut. Genau, ich bin noch, also mit den neuen Namen, ihr werdet verzeihen, wir sind noch nicht so ganz drauf. Tom Baumann, wir kommen mal zu der Hauptperson. Tom Baumann wurde entführt Von wem genau ist ja gerade die Geschichte, das wissen wir alles noch nicht.
Er wurde schwer gefoltert, sollte man auch sagen. Er ist auf einem Zahnarztstuhl gefesselt gewesen. Er hat so kleine Streichhölzchen in den Augen gehabt.
Hat ein bisschen was vom Marathonmann.
Ja, es floss eine schwarze Flüssigkeit in eine Vene. Seine Unterarme sind vollständig von vernarbten Einstichstellen übersät. Und er guckte auf mehrere Monitore, wo grauenhaftes Bildwerk lief in kurioser Abspielfolge und wurde darüber hinaus auch noch mit Geräuschen beschallt aller übelster Art. Und
ein bisschen Clockwork Orange, oder?
Ja, wenn man das so sieht.
Ja.
Ja. Also ich hatte so ein bisschen den älteren Bruce Wayne, der vor seinem Bildschirmwand dort dann gefesselt war, weil er nicht mehr laufen kann. Ist egal.
Genau, er kam durch einen Autounfall ums Leben, der war fingiert. Und man kriegt später heraus, dass er sich bei einer Firma, Hemopharmia, für eine Medikamentenstudie gemeldet hat. Und nach dieser Meldung ist er halt verschwunden. Und das führt auch auf einen Rückschluss, weil man findet ihn und er hat ein Armband um, so ein Krankenhausbändchen, was man gerne kennt. Und darauf steht Objekt 23, womit wir wieder den Rückschluss haben, wir haben was mit 23. Da sind wir als Hörer der Serie glücklich, wir sind wieder am Ziel.
Gott sei Dank.
Genau, und war, jetzt kommt ein bisschen viel Plot aus meiner Sicht. Er war in Somalia für eine Hilfsorganisation in einem Bürgerkrieg. Dort hat er eine Freundin gehabt, die wurde dann getötet. Das hat ihn ein bisschen durch eine Landmine, das hat ihn dann ein bisschen runtergewissen. Und er hat dann wieder probiert, normal in sein Leben zurückzukommen. Nenn uns einfach den nächsten, den du gerne nennen möchtest.
Der nächste, der genannt werden muss, ist der vierte, der sich mit in der Wohnung befunden hat und auch bei der Befreiaktion zugegen war. Das ist der liebe Jürgen Schubert. Jürgen Schubert, legendäre Kiezpräsenz dort offensichtlich, denn er ist der Inhaber des legendären Imbiss Fettnapf.
Der, interessanterweise, obwohl wir bei Jürgen Schubert nicht daran denken, den anscheinend, laut Florian Bogner, aber den beschreiben wir gleich, den besten Döner-Teller in Berlin macht, wo ich ehrlich gesagt als Berliner zucke, wenn mir Soßen wie Italienisch und Curry angeboten werden.
Allerdings muss man sagen, dass der Fettnapf viel mehr zu bieten hat. Viele Leute stellen sich dort für eine Thüringer Rostbratwurst oder auch für eine Currywurst an. Aber das stille Geheimnis und die eigentliche Attraktion im Fettnapf sind die hausgemachten Buletten und der Kartoffelstampf von Jürgen Schubert. Also das scheint ein äußerst, das ist so ein chinesischer Pizzadöner-Inder. Da scheint es irgendwie alles zu geben. Ist aber auch egal, was Jürgen Schubert anfasst. Offensichtlich kriegt das ordentlich zubereitet. Das wird auch nochmal kurz darüber sinniert, wie nahrhaft doch eigentlich so ein Dönerteller ist, da da ja alles drin ist. Also wirklich was der Mensch braucht. Und es käme ja nur auf die Zusammensetzung an. Das ist ein wahres Wort. Und hier an dieser Stelle merkt man einfach schon, dieser neue Storyplot und dieses neue Szenario, das entbehrt nicht eines gewissen Humors, eines gewissen Grundhumors.
Nimmt sich nicht ganz so ernst.
Ich bin ja voreingenommen. Also man hat mich ja voreingenommen gegen diese Folgen gemacht. Leider treffen sie an vielen Stellen genau meinen äußerst schlechten Sinn für Humor.
Aber dann komme ich da mal zu deinem schlechten Humor. Pass auf. Was ist denn, jetzt schmatze ich schön hier ASMR-mäßig ins Mikro. Was ist denn der Fettnapf eigentlich?
Der
ist ja kein Imbiss.
Naja, doch schon. Aber er ist natürlich die Hauptniederlassung von Jürgen Schubert, der wiederum der Leiter einer deutschlandweiten oder wahrscheinlich sogar weltweit organisierten, eines Geheimbundes ist,
eines Geheimdienstes.
Operation 13. Auch hier, was haben wir hier natürlich gemacht? Ja, also wir haben die 13 aufgegriffen.
Ja, natürlich.
Die 13. Jedem gruselt es erst, wenn er die 13 hört. Ja, die 13 ist ja, das wollen wir jetzt nicht ausführlich besprechen, aber aus vielerlei Gründen
eine recht verrufene Zahl. Ich möchte nur mal anführen, dass dieser Geheimdienst locker gegen diverse Bundesgesetze verstößt, nämlich unter anderem gegen die Paragraphen 99 bis 106 des Strafgesetzbuches. Aber es ist egal. Wir werden da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich bin ja da auch nicht.
Naja, es ist ja auch ein Geheimdienst und kein wohltätiger Verein.
Aber es ist schon spannend.
Ist auf jeden Fall hochkarätig besetzt. Und Operation 13. Man ist übrigens immer versucht, seht es uns nach, man ist immer versucht, Operation 23 zu sagen, aber es ist ganz bestimmt nicht. Operation 13 ist in der Lage, ganz Erstaunliches zu bewirken. Ja, also die sind sozusagen, man hat die wie so ein Rettungsfallschirm hinter die Protagonisten gespannt. Denn wenn alles nicht mehr klappt, dann wird es irgendjemand von Operation 13 schon richten. Genau, von Jürgen Schubert aus, dem Chef von Operation 13, wird man verwiesen an einen Senator im Roten Rathaus. Das ist der Herr Klaus Fischer. Der ist, ich muss es kurz ablesen, weil es einfach zu schön ist, um es auszulassen. Er ist Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen.
Das ist hübsch.
Interessante Kombination, fand ich
ja,
auch.
Nicht wahr? Ja. Aber ist doch ganz schön. Aber Klaus Fischer, interessanterweise, da kommt es ja auch besser, ist natürlich auch bei Operation 13, selbstverständlich, für Forschung und Entwicklung, hört die Handygespräche ab, auch ein leicht illegaler Vorgang, hat aber, wusste gar nicht, dass das geht, die Radaranlage auf dem Teufelsberg übernommen. Ich war da schon drin, da ist nicht viel drin. Aber egal.
Es gab ja immer wieder diese Gerüchte. Nicht wahr?
Selbstverständlich.
Und also es wird hier kurz erwähnt, das ist tatsächlich eigentlich relativ groß. Das wird nur in so einem Nebensatz erwähnt, weil die fragen ihn halt auch so: Mensch, sag mal, du hörst Handygespräche, aber ist denn das so einfach? Und doch, naja, nee, eigentlich nicht, aber so, und dann gibt es so einen Verweis auf das ursprünglich mal US-amerikanische Echelon-System, was es bis heute ja de facto auch noch gibt.
Ja.
Es ist zwischen 2001 und 2004 da zu einigen Vorfällen gekommen, zu offiziellen Berichten, die das tatsächlich zum ersten Mal bestätigt haben. Die Gerüchte hielten sich schon relativ lang. Es ging, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 1974 oder 1976 ging die ganze Geschichte los. Weil man muss dazu halt ganz große Radone errichten. So, das sind diese riesengroßen Kugeln, die wir alle kennen. Und die lassen sich schwer geheim halten. Also das ist übrigens auch etwas, was im Wikipedia-Artikel sogar steht. Ja, man musste einlenken, weil die Anlagen doch schwer geheim zu halten waren, aufgrund ihrer enormen Größe.
Das ist so, es gibt ja dieses Projekt ELF, wo man in die Wüste riesige Antennen baute, also ELF steht für Extreme Low Frequency. Und je tiefer eine Frequenz hat, umso mehr Antenne braucht man. Da braucht man nachher am Ende, also die US-U-Boote haben mal auf einer extrem niedrigen Kurzwellenfrequenz, das klingt jetzt also fast in einem Langwellenbereich, gefunkt. Und die haben dann so Morse-Signale abgegeben, wo der lange Strich dann 7 Sekunden lang war. Und die Antenne, die sie hinter sich herzogen, war ein Draht mit ungefähr 9 Kilometern Länge, damit sie überhaupt in dieses Band kam. Und da gibt es manchmal so Sachen, da kann man den Effekt nicht mehr verdecken. Aber also jetzt haben wir Klaus Fischer. Ich würde kurz mal die Bewohner der WG nochmal, Florian Bogner, das ist der beste Freund von Tom.
Aus Schulzeiten,
Programmierer im Bereich Gaming und war, Klischee, wieder so eine Sache, wo sich nicht ganz ernst nimmt.
Internetspielabhängig.
Genau.
So. Ist das die richtige Korrektur? Zocksüchtig.
Und wenn man jetzt die richtige Person noch dazu kombinieren will, dann nimmt man natürlich eine Frau. Und diese Frau ist Pia van Beusen. Und Pia van Beusen ist Therapeutin, natürlich, dann passt sie nämlich, arbeitet in der Suchtberatung Lost
in Space, die sich explizit an Internetsüchtige richtet.
Und sie schreibt eine Doktorarbeit über Internetsucht. Ich meine, jetzt kann man doch nicht mehr zusammenpuzzeln. Das ist ja wie ein Reißverschluss. Das ist hübsch.
Oder? Ja, das ist ein sehr grober Reißverschluss, aber es passt am Ende.
Genau. Und dann kommen wir zu jemandem, und dem finde ich auch ein bisschen lustig, und das ist Jens Wagner.
Jens Wagner. Wir wollen jetzt aber ich muss noch mal ganz kurz, weil man ist ja im Roten Rathaus bei Klaus Fischer. Man läuft einem äußerst lustigen Charakter über den Weg, nämlich Graf Eberhard.
Von Hohensalza.
Richtig, von Hohensalza, Entschuldigung. Er wird, Klaus Fischer, nebenbei gesagt, das ist ein recht informeller Typ. Ja, der fängt auch sofort alle an zu duzen. Du denkst ja gleich, du bist ein Senator. Ja, der fängt gleich alle an zu duzen. Und der nennt, also ganz im Gegensatz zu Graf Eberhard von Hohensalza, weil der ist etwas gestochen und der ist da ein bisschen mehr auf anderes. Und er wird scherzhaft von allen Graf Zahl genannt, weil er also für Finanzen der Senator ist. Und er ärgert sich auch, er lässt sich auch gerne darüber ein bisschen ärgern. Und ja, interessante Erscheinung, auch gut gemacht, können wir mehr erwarten.
Und, leichte Nebeninformation, der ist übrigens nicht bei Operation 13. Warum ich das so betone, kommt noch, weil in späteren Folgen ist man da so ein bisschen irritiert. Jens Wagner. Jens Wagner ist, wie soll man das
sagen? Inhaber eines Geschäftes mit dem schwungvollen Namen Lauschangriff.
Genau, hat den Lauschangriff, vertreibt Sicherheitstechnik, ist ein Freak im besten Sinne, will nicht abgehört werden, ist auch leicht skurril, erzählt manchmal ein bisschen merkwürdige Geschichten.
Der ist ein bisschen psychopathisch, der Bursche.
Ja, er gibt den drei Bs viel zu große Handys.
Erstmal nimmt er ihnen ihre alten Handys ab und zertritt sie auf dem Boden und die sagen, und er sagt, naja, es hätte auch gereicht, den Akku rauszunehmen, aber so ist das doch viel schöner. Und dann gibt er ihnen also so eine große Kiste.
Ja.
Die läuft über einen eigenen Satelliten, der in einer Umlaufbahn konsequent über Berlin steht. Ich bin offen gestanden nicht sicher. Ich wollte es eigentlich vorher mit Julie noch mal klären, ob das überhaupt möglich ist.
Nein.
Ich glaube nicht.
Nein.
Gut, dann sind wir uns da ja einig.
Nein, du könntest schon.
Also ja, aber würde sehr viel Korrektiv bedürfen, um einen sauberen Standort über einem expliziten Punkt auf dieser Weltkugel zu haben. Zumal es muss ja in vielerlei Richtungen gedreht und geschoben werden an dieser Stelle. Denn die Erde dreht sich nicht nur um eine Achse. Ja, also das ist jetzt die kleine Offenbarung an dieser Stelle, liebe Leute. Die Erde ist keine Scheibe.
Ja.
Und sie dreht sich auch nicht nur um eine Achse. Gut, sind wir schlauer geworden? Diese Handys sind dadurch vollständig abhörsicher, nur halt ein bisschen schwierig in der Tasche zu verstauen.
Richtig, und davon gibt es nur 15 Stück. Dieser Spezialhandys. Und dann gibt es noch das Internetcafé Warp 9 am Prenzlauer Berg. Auch ein spannender Ort. Das ist ein Café mit 40 Workstations und Windows XP.
Hab ich mich gefreut,
Ich auch. Also, da war man so ein bisschen raus.
Wir haben übrigens keine Zeitangabe bislang gehabt, nicht wahr? Denn die Charaktere, auch die politischen, entsprechen, sind vielleicht an Vorbilder angelehnt. Aber sie lassen sich keiner Zeit zuordnen, denn auch die Vorbilder, die hier in Frage kommen, existieren in vollständig unterschiedlichen Epochen. Also wir wissen nicht ganz genau, ist das Warp 9 jetzt arg rückständig, denn der Inhaber Dirk Falken, das ist nebenbei gesagt auch der Chef von Florian. Der hat eine Softwarefirma, die heißt Endgegner Software. Ist auch super erfolgreich, die programmieren Spiele und so. Und der hat eben dort ein Internetcafé. Das Wichtige ist ja, dass in diesem Internetcafé das sichere Terminal von Dirk Falken, toller Vorname übrigens, ich mag den Charakter von Anfang an, sehr sympathischer Mensch, der hat dort sein eigenes Sicherheitsterminal.
Und eine illegale Standleitung.
Eine illegale Standleitung, genau. Und über Proxy-Verschachtelungen ist der irgendwo ist ja halt absolut überhaupt nicht zu orten. Finde ich eine tolle Geschichte.
Ja.
Nebenbei gesagt, wir haben noch so andere Leichte, weil es wird Ihnen erklärt, dass das Handy gesichert ist über eine 1024-Bit-Verschlüsselung, die absolut nicht zu knacken sei. Heute gilt die 1024-Bit-Verschlüsselung als veraltet und vor allem als extrem unsicher. Habe ich nachgelesen, ich habe keine Ahnung von der Materie.
Das ist heute nicht mehr so. Du musst ja auch sehen, wie die KI sich.
Aber wir sind, denke ich, schon noch in XP-Zeiten, da war XP noch neu.
Genau. Dann gibt es einen Charakter, den ich sehr hübsch finde, den ich gut gezeichnet finde, auch ein bisschen überzeichnet, was ich mag. Das ist die Ordensschwester Augusta.
Auguste?
Leiterin der Ich habe mir Augusta aufgeschrieben. Das ist die Leiterin der Klinik und der Psychiatrie. Warum eine Ordensschwester das leitet als Nichtarzt?
Das kann ich dir sagen, weil sich diese Psychiatrie im St. Hedwig Krankenhaus befindet. Und das Krankenhaus wiederum, das ist an ein Kloster angegliedert.
Das mag sein. Ich glaube auch, dass das hierbei Sinn macht, weil die größte Hilfe von Schwester Augusta sind irgendwelche Bonbons aus ihren Täschchen.
Die sie selber macht.
Die sie selber macht. Und wir wissen, Sachen aus Köfferchen sind die besten. Und
gerade die von den Ordensschwestern.
Und die von den Ordensschwestern. Und wo sie auch immer sagt, davon darf man nur so und so viel in der und der Zeit nehmen.
Ja, ja.
Und da beschleichen mich leichte Unsicherheiten über den Dealer-Status von Schwester Augusta.
Ja, was heißt Dealer-Status? Also das ist ja altes Klosterwissen, was hier angewendet wird. Außerdem schnarch da übrigens noch die ganze Zeit auch so ein Pater rum, der heißt Pater Bruno, ja. Aber der ist so ein bisschen, der sagt immer Hallo und dann ist er wieder weg, der hat auch so eine seltsame Stimme, der erinnert mich unheimlich
hier an den Maulwurf.
Aus Jack Slaughter hier, wie heißt denn der
außerirdische Bibliothek? Der ja auch von David Nathan gesprochen
wird. Ja. Und, wie heißt er denn, du hast... Bob!
Genau. Wo man dann herausfindet, ist ein Außerirdischer.
Ja. Das ist ein Stimmgenerator kaputt. Egal, aber so wirkt Pater Bruno auch so ein bisschen. Er schnarcht da immer mal wieder durch.
Genau. Dann haben wir noch Hendrik van Beusen, auch eine interessante Figur. Das ist der Vater von Pia, nämlich.
Von dem wir jetzt noch nicht genau wissen, was er für ein Problem hat, aber seine Tochter ist der Meinung, er hätte eins. Was er aber vehement abstreitet.
Ja, genau. Und der ist ein Verschwörungstheoretiker und Skeptiker und auch ein Messi.
Was wir aber in der ersten Folge auch noch gar nicht erfahren.
Genau. So. Aber das können wir ja schon mal sagen. So, dann gibt es noch Juttas Bierbar, die als
die Kommandozeile. Oh, Juttas Bierbar, ganz ehrlich, sympathische Geschichte. In Juttas Bierbar habe ich mich von der ersten Folge an verliebt. Das ist, die Geschichte ist, warum sind die in Juttas Bierbar? Das erzählt Pia, weil die früher, als sie noch Jugendliche waren, bevor sie im Club feiern gegangen sind, haben die immer bei Juttas Bierbar vorglühen lassen, weil das Bier dort so günstig ist. Und weil ihnen das peinlich war und sie es keinen anderen haben sie erzählen wollten, haben sie immer gesagt, ja, wir gehen in die Kommandozeile und das ist irgendwie so ein cooler Underground-Club. So. Das ist natürlich völliger Blödsinn, die lassen sich da vorher einfach immer zulaufen. Jutta hat eine ganz klare Regel, nämlich wer beim Telefonieren in ihrer Kneipe mit dem Handy erwischt wird, der schmeißt eine Lokalrunde.
Ja.
Ja. Und Juttas Bierbar hat mich auch zum heutigen Getränkeausschank inspiriert, denn ich habe Markus erstmal mit einer Berliner Weise überrascht.
Ja, genau, mir wurde ja ein gutes Getränk gereicht. Genau, also die Juttas Bierbar haben wir damit auch abgehakt. Wir kurz mal zu Jutta erkennt, also bei seinem ersten Besuch erkennt Jutta Tom sofort und fragt ihn, ob er wieder in Afrika war. Und da ist man so ein bisschen irritiert und dann wird da so ein bisschen die Story erzählt. Er hat erst studiert, dann wurde er Rettungssanitäter, dann ist er aber nicht lange in Berlin geblieben, dann zog es ihn in den Krieg nach Somalia.
Mit dem Lazarus-Projekt nebenbei gesagt.
Ja.
Entwicklungshilfe.
Und er ist ein Findekind, er wurde im Waisenhaus groß. Habe ich schon erwähnt, dass die Sache ganz schön viel Plot hat?
Ja, ist eine ganze Menge, ja. Aber es wird halt auch wirklich alles in die erste Folge fast reingequetscht, gell?
Genau. So, und dann gibt es noch den Club Magnet. Den es ja wirklich gab, den Magnetclub in der Greifswalder Straße.
Wollte ich immer spielen mit der Band.
Ja, wer nicht? Ich war da 2-3 Mal, ich fand den sehr geil. Den alten Club, der war echt schön. Und da wurde gesagt, da geht man schon wegen der Salzstange hin. Da habe ich gesagt, Salzstange, ehrlich jetzt? Also da war ich ein bisschen irritiert. Ich war da ein paar Mal, aber nicht wegen Salzstange.
Ja, die werden auf jeden Fall als legendär beschrieben, aber ich denke auch, dass entbehrt nicht einen gewissen Schmunzelgedankens, als sie es gesagt haben. Vorher hat man übrigens versucht, in den KitKat-Club reinzukommen. Oder nee, Moment, das wollen sie erst. Da kommen sie erst zu. Den KitKat-Club, den brauchen wir nicht näher beschreiben. Es wird immer ausführlich gesagt, da brauchen wir besondere Garderobe und ja, größter Fetischclub. Aber man lernt im Magnet.
Wir müssen noch was erwähnen zum KitKat-Club. Aber mach erstmal den Magnet fertig und dann mache ich KitKat.
Genau, denn im Magnet trifft man auf Alexander.
Nee, eben nicht, im KitKat-Club. Er ist nämlich der Türsteher im KitKat-Club.
Nein, der ist vorher schon im Magnet und da treffen sie ihn schon.
Ah,
ja, ja, genau. Und da sagt er nämlich, er sei der Türsteher. Er ist nebenbei gesagt, Alexander Antropov war früher mal beim KGB und ist, wie wir uns jetzt natürlich denken können, auch Mitglied von Operation 13. und er zieht ihnen noch relativ schnell den Zahn, dass so wie sie aussehen und so, dass das für sie keinen Weg in den KitKat reingeben wird.
So, und genau das ist es nämlich, also das Witzige daran ist, am Ende der Folge, ich wollte es jetzt auch mit den Personen da erstmal abschließen, wir haben jetzt schon, wir können andere Personen noch im laufenden Betrieb erwähnen, das Ding ist ja, am Ende dieser Folge sitzt man so ein bisschen und da denkt, okay, ich habe es kapiert, alle sind bei Operation 13,
ja, genau.
Sehr geheim scheint das Ding nicht zu sein, weil Jürgen hat beim ersten Treffen mit Tom sofort geplaudert, was das Ding ist.
Ja, aber halt. Es gibt aber nur 14 von den Handys und es scheint jeder 15. eins zu haben. 15, whatever. Ja. 14 andere meinte ich natürlich. die Frage ist, gibt es weltumspannend noch ganz viele Mitarbeiter, denen man so ein Handy nicht gegeben hat? Oder ist Operation 13 doch recht klein und nur Star besetzt?
Also Jürgens Auswahl, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Jürgen Schuberts Auswahl kommt mir nicht sonderlich elitär vor, wenn ich mit mir ehrlich bin. Also die Kräfte, die er da zusammengesucht hat, die sind zwar an den schlechten Stellen, aber die elitäre Auswahl will sich mir da nicht erklären. Aber das Ding ist, kurz mal um zusammenzufassen, um so auf das Resümee zu kommen. Also der rote Faden, um den wir uns hier wahrscheinlich ein paar Folgen kloppen werden, ziemlich genau, glaube ich, 11 oder so, der wird sein, Tom ins Leben zurückzuholen und seine Geschichte nachzuvollziehen. Das wird die große Nummer werden. Tom wieder zu seinem Realleben zurück.
Tom ist auch recht unglücklich darüber. Er beklagt sich immer wieder, er möchte eigentlich nur sein ganz normales Leben wieder zurück. Genau. Was natürlich nicht möglich ist. Der ist für tot erklärt worden. Er hat nicht nur einen Grabstein, sondern er hat auch keinen Ausweis mehr. Er hat keinen Führerschein mehr, keine Steuernummer. Ja. Er hat einfach gar nichts mehr. Keine Bankkonten, ist alles nicht möglich.
Woraufhin ja eine Aussage kommt, dass jemand sagt, ja, aber viele würden sich ja wünschen, so zu leben.
Neben dem System.
Neben dem System zu leben. Ja, kann sein, Dirk Falke sagt das, glaube ich, von Bob. Ja, aber am Ende des Tages muss man auch von irgendwas irgendwie sein Leben bestreiten. Ja, das sind die Vorstellungen der Person für die Folge 30. Damit würde ich es fast beschließen. Aber ich sehe, du brennst noch ein paar Sachen nachzufügen.
Ach na ja, eigentlich jetzt gar nicht so viel. Ja, also wir können sagen, dass Pia am Ende natürlich, ich meine klar, wir haben jemanden mit temporaler Amnesie. Und wir haben eine hochbegabte Psychotherapeutin dabei. Es wäre ja gelacht, wenn die das nicht wieder hinkriegen würde. Und sie findet dort auch einen Weg dafür. Tom geht also mit all seinen echten Erinnerungen, wie er sie nennt, wieder raus. Dennoch bleibt ein schwarzes Loch an der Stelle von dem Moment an, wo er entführt wurde. Er wollte sich eigentlich bewerben bei einer Firma namens Hemofarmia. Die gibt's eigentlich gar nicht und vor dem vermeintlichen Firmensitz wurde er von drei Schlägern entführt und danach wird's schwarz und wird erst wieder hell, als Flo und Jürgen ihn aus dem Zahnarztstuhl befreien. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier schon irgendwelche großen Dinge aufgemacht. Also ich denke, das meiste müsste man eher, es ist, dient, denke ich, eher der Ort- und Personenvorstellung. Es gibt eventuell Sachen, die vielleicht erwähnt werden könnten, einfach nur so als Randwissen. Diese Geschichte mit Klaus Fischer und Graf Eberhard, die erinnern mich irgendwie so ganz klar, weil sie auch im Roten Rathaus rumturnen. Und die ersten Assoziationen, die ich hatte, waren zum einen mal, erstmal denkt man natürlich an Joschka Fischer, aber ganz so alternativ ist der Klaus dann auch wieder nicht.
Genau.
Ich denke da eher so an Klaus Wowereit, weil der ist so ein Kumpeltyp.
Ja.
Und bei Graf Eberhard, tja, der ist natürlich jetzt das konservative Gegenstück zu Klaus Fischer. Und da bin ich nicht so richtig. Also als erstes habe ich irgendwie Otto Graf Lambsdorff, aber ich denke eher an Eberhard Diepgen, wo wir schon im Roten Rathaus sitzen.
Das wäre eine Möglichkeit oder ein damaliger Gegenspieler eines des Klaus, nämlich der Herr Eberhard Landowski.
Ja, stimmt.
Der noch ein bisschen, eigentlich noch ein bisschen konservativer, noch ein bisschen knöchiger war. Das könnte man durchaus, es gibt immer ein paar Anlehnungen und wir werden auch in den nächsten Folgen noch sehen, dass es zu den fiktiven Personen auch durchaus manchmal reale gibt.
Genau. Ansonsten würde ich gerne nur noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben eine Operation 13 und natürlich brennt es unter den Nägeln raus, warum eigentlich die 13? Ja, wir wissen, das ist eine Unglückszahl. Es gibt viele Fluggesellschaften, die keinen Sitz mit der Nummer 13 haben. Es gibt in vielen Ländern gibt es die Gebäudenummer, die Stockwerknummer 13. In Hochhäusern, die einfach ausgelassen wird. Da folgt auf die 12 logischerdings dann die 14. Es gibt irre Verschwörungstheorien über den Aufdruck der 1-Dollar-Note. Kennst du das eigentlich? Denn auf dieser 1-Dollar-Note befindet sich 13 mal die 13. Das hat man aber auch ganz einfach erklärt. Also da wollen wir jetzt auch nichts großartig aufmachen. Das sind nämlich die 13 Gründerstaaten gewesen. Was aber ganz interessant ist, es wird ja auch im Lauschangriff und es wird überall erwähnt, dass man ja vom Grundrecht her, von der Verfassung her, ein Recht auf Privatsphäre hat. Und nun soll es der Zufall sein, dass die genau in Artikel 13 des Grundgesetzes steht. Genau. Also ich denke, an dieser Stelle sind wir gelandet. Ja. Ja, das ist das, was mir so noch aufgefallen ist. Und ansonsten sollte man höchstens, weil es einfach einen thematischen Zusammenhang gibt. Ne? Also wir haben ein Lazarus-Projekt. Ja, es gibt auch den Vergleich zu Lazarus, weil hier jemand von den Toten erweckt wurde. Und wir reden hier gerade auch so ein bisschen, wir sind schon ein bisschen auch wieder, kommen ja noch aus einer Hacker-Szene, ja, und wir sind auch irgendwie schon wieder so ein bisschen mit Dirk Falken auch wieder in dieser Richtung drin. Und es gibt ja die sogenannte Lazarus-Gruppe, die als eine der größten Hacker-Vereinigungen der Welt gilt und so diverse Angriffe gestartet hat, vor allem auf Sony war es, glaube ich, seinerzeit. Und von der man, also es gibt böse Stimmen, die behaupten, dass Kim Jong-il und ich weiß gar nicht, war es noch Un oder war es schon Un? Die persönlich zusammengestellt hat. Das ist also eine äußerst interessante Sache, aber das sprengt jetzt den Rahmen der Folge. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, dass es die gibt. Wen es interessiert, der mag gern nachlesen.
Naja, dann kommen wir, würde ich sagen, auf die Bewertung.
Tja.
Dann wollen wir die Folge bewerten? Ich meine, es ist eine Einführungsfolge, aber der Vollständigkeit halber, wir machen es immer.
Ja, dann schieß doch mal vor, weil ich muss es mir jetzt wirklich ausdenken. Ich habe sie noch gar nicht bewertet, weil es einfach das Intro ist.
Genau, und deshalb ist auch nicht viel Fleisch an der Sache und deswegen bin ich auch bei 3 von 5 Punkten. Es ist ein gutes, solides Ding. Man hat gut vorgestellt, man hat die Leute eingebracht, man ist vollständig geblieben, aber mehr auch nicht.
Ja, also ich denke auch, ja, man müsste vielleicht irgendwo so eine Punktzahl auf der halben Strecke vergeben, 2,5 bis 3. Wahrscheinlich Tendenz eher zu 3, denn wir haben nach wie vor haben wir tolle Sprecher. Wir haben teilweise echt lustige und skurrile Gegebenheiten. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Redaktionsteam oder dass die Autoren zusammengesessen haben und wenn sie nicht mehr wussten, wie weiter, dann haben sie die Flasche Wein aufgemacht und am Ende kam dann halt was dabei heraus. Ich finde, das entbehrt nicht eines gewissen Charmes. Und deswegen, es hat sich eigentlich ganz gut und locker gehört. Ja, und deswegen geben wir da jetzt einfach mal solides. Ich würde mich den 3 Punkten anschließen.
So, na, da sind wir doch mit der ersten Folge gut durch. Gebt uns bitte mal ein kleines Feedback, wie ihr dieses etwas kürzere Format, ihr werdet merken, minutenmäßig sind wir weiter unter dem, was wir sonst machen, wie ihr das findet, wie findet ihr zum Beispiel die gelesene Zusammenfassung, um reinzukommen in die Folge. Also ihr könnt euch da auslassen, sowohl positiv als auch negativ. Ihr findet uns unter Die Kultur bei Instagram oder auch bei TikTok. Und wir bleiben dabei. Wir sind für jede Form von Feedback offen. Und damit würde ich es erstmal für heute beschließen. Und ich danke dir, Dirk, für die wunderbare Folge. Es war wie immer ein Fest.
Ja, für mich auch. Vor allem ist es mal wieder Neues. Es erfrischt ein bisschen tatsächlich. Ja,
wir sind knackig in der Folge. Ja, und damit würden wir uns für heute verabschieden und sehen euch dann wieder in Folge 31 im Netz der Lügen.
Ja.
Wenn ich da richtig bin. Dann bis zum nächsten Mal. Was hat denn Uschi?